Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Seit dem Oktober geht es bergab mit Bitcoin, mit der Kryptowährung. Was sind die Hintergründe? Das ist eines der Themen in der neuesten Sendung von Prime Invest, wo wir mit dem Anlagechef Sandro Merino von der BKB immer über die aktuellen Themen, die die Börse beschäftigen, reden. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Eine Sendung, wo wir zuerst über, einmal mehr, der Donald Trump reden, wo irgendwie gesagt hat, er wisse jetzt, wer der neue Notenbankchef von den USA werde. Das ist nicht hochrelevant für den Finanzmarkt. Jetzt ist auch zuerst meine Frage an Sie, Herr Merino. Kann der Trump einfach das so entscheiden? Und warum ist es relevant für den Aktienmarkt, für uns als Anlegerinnen und Anleger?
Ja, also der Donald Trump hat mitgeteilt, er wisse, wer er nominieren will. Also nach dem Motto, ich weiss etwas, was du nicht weißt, ist ein bisschen kindisch. Aber und im Mittelpunkt steht das Gerücht, dass der Kenneth Hassett, der Direktor von der Nationalen vom Wirtschaftsrat, oder wie das genau heisst, der Direktor vom Nationalen Wirtschaftsrat von den Vereinigten Staaten, Kenneth Hassett, soll als Kandidat für das Präsidium von der US-Notenbank, Kevin Hassett, habe ich richtig gesagt, ja, Kevin Hassett, ja. Der neue Name, den muss ich mir auch merken, Kevin Hassett als Nachfolger von Jerome Powell. Und Donald Trump kann das nicht bestimmen. Er kann vorschlagen und dann muss aber der Senat dazu das Segen geben. Also er braucht noch die Mehrheit im Senat. Also er kann wahrscheinlich nicht irgendeinen sehr merkwürdigen Kandidaten nominieren. Sollte das tatsächlich der Fall sein, also wenn sich das Gerücht, dass es der Kenneth Hassett ist, sich bestätigt, dann sind die Chancen auf eine Nomination allerdings gut. Also er ist ja als Direktor vom Wirtschaftsrat von den USA sicher eine prominente und sicher auch eine glaubwürdige Figur als Notenbankchef. Also das ist das Thema vom Tag. Und natürlich hat Donald Trump ja Jerome Powell immer sehr aggressiv angegriffen, weil Trump hat tiefere Zinsen gefordert. Und ihm ist da der Jerome Powell zu restriktiv, zu wenig bereit, Zinsen einfach zu senken. Und der Hassett hat in der Vergangenheit quasi dafür plädiert, tiefere Zinsen zu haben, um die Hypothekarzinsen und Autoleasingzinsen, also tiefere Zinskosten zu erzeugen und somit den privaten Konsum in dem Sinn zu fördern. Und das war so eine Stellungnahme gewesen. Und jetzt wird man sehen.
Jetzt, wir hier in Basel als Laien, die nichts wissen von diesem Wirtschaftsrat und diesen Personen, die hier entscheidend sind. Uns interessiert ja vor allem, was hat das für einen allfälligen Einfluss auf das Portfolio? Und jetzt, ich kenne das nicht, jetzt einfach mal mutmaßig, ja. Sie werden mir jetzt bestätigen, sicher Republikaner. Und jemand, der mit dem Vorgehen, wenn er die Zinsen senkt, natürlich
ja, Aktientitel ich weiß es gar fördert. Nicht. Ich weiß es gar
ist
nicht.
Ist das wahrscheinlich Trump-Strategie, oder?
Also ich bin nicht sicher, ob der Kenneth Hassett als Berater von der Regierung parteipolitische Identität hat. Bin ich nicht sicher in einer Beratungsfunktion. Das müsste ich jetzt wirklich nochmal
angucken. Okay.
Lassen wir es mal offen.
Ja.
Aber ich bin halt der Meinung, dass der konzeptionelle Prozess oder, und die Evidenzbasiertheit von der amerikanischen Notenbankpolitik, von der Geldpolitik, doch sehr stark ist. Also ich meine, es sind so viele prominente Ökonomen, die zumindest glaubwürdige Argumente austauschen, bevor sie Geldpolitik definieren. Da gibt es wie bei jedem ökonomischen Fach so verschiedene Grundhaltungen und verschiedene Überzeugungen, aber es wird nicht eine Notenbank werden, wo einfach auf Kommando von Trump irgendwas macht. Also das glaube ich nicht. Es kann vielleicht eine andere theoretische Doktrin angenommen werden, die sich vielleicht von Jerome Powell unterscheidet. Aber es ist doch gleich ein Gremium oder? Im Offenmarktausschuss und im Direktorium von der Governors, von der verschiedenen regionalen Notenbanken. Also ich glaube, die amerikanische Geldpolitik ist schon sorgfältig und evidenzbasiert und nicht einfach ein politischer Entscheid am grünen Tisch, wo sich irgendwie mächtige Herren Klientelpolitik gönnen. Also das wird es nicht geben. Und deswegen glaube ich, ist die Personalie von der Brisanz her auch überschätzt.
Okay, ja. Also das heisst, der Finanzmarkt, das ist jetzt nicht so, dass die gerade sich positionieren
bei so einem Abend. Nein, man hat jetzt heute auch keine wahnsinnige Reaktion gesehen. Mhm. Es ist jetzt auch noch nicht definitiv, dass es wirklich der Kenneth Hassett ist, aber ich würde jetzt mal so auf dem Schiff aus sagen, das könnte durchaus sein. Also ich finde jetzt eine stimmige Nomination. Es ist jetzt auch nicht, sind jetzt auch andere Kandidaten ein bisschen im Raum gestanden, die durchaus kontroverser wären. Das hat jetzt der Trump zumindest nicht in den Raum gestellt. Außer alle irren sich und der Trump hat jetzt etwas sich ausdenkt, wo wirklich niemand weiß.
Es ist immer spannend, ihm, das
genau, wissen wir, genau, oder? Genau.
Aber dann gehen wir doch zu einem anderen Thema, das sicher in diesem Fall viel relevanter ist für die Finanzmärkte. Das ist der 10. Dezember. Da geht es darum, genau, eben die FED, die Leitzinssenkung gemacht oder nicht. Das ist ein offener Punkt. Sie haben in der letzten Sendung gesagt, dass aufgrund vom Shutdown, was es in den USA, wo ja die Beamten lang daheim sind, auch keine Daten erhoben worden sind, Arbeitsmarktdaten und so weiter, und dass das allenfalls das Problem ist für die FED, weil die Zahlen fehlen, um eine Beurteilung zu machen.
Ja.
Und das ist jetzt wirklich kursrelevant am Schluss, ob eine Leitzinssenkung kommt und nicht wieder einen Einfluss haben. Wo ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, die Erwartungen waren ein bisschen schwankend gewesen, ob jetzt, also an den Zinsmärkten kann man so über Preisbildung und über Faktoren in der Zinskurve über die verschiedenen Laufzeiten herauslesen, ob die Zinssenkung in zwei Wochen, also am übernächsten Mittwoch, eingepreist ist oder nicht. Und die Erwartungen haben variiert. Also zwischendurch hat man gemeint, es kommt keine. Jetzt ist sie fast sicher per heute.
Wer entscheidet denn das?
Letztlich.
Das ist einfach Gerücht,
oder? Sie können, also um das ganz vereinfacht zu sagen, sie können heute einen Vertrag machen, wo Zins Zahlungen für die nächsten 5 Tage in der Woche vom Zinsentscheid vorgesehen. Dann ist die Frage, was zahlen sie dafür? Und wenn sie weniger zahlen, dann ist der Zinsentscheid eingepreist. Mhm. Okay? Also wenn sie können heute einen Terminkontrakt machen, wo sie Zinszahlungen bekommen für die Zeit nach dem Zinsentscheid. Und der Zins, der in diesen Verträgen implizit erscheint, aufgrund von der ergibt sich eben aus der Zinskurve. Das kann nicht irgendetwas sein, der ist bestimmt. Okay. Und somit tut der ganze Markt jederzeit eine Art schätzen, wie der Zins nach dem Zinsentscheid, wie hoch der wird sein. Und aus dem kann man ablesen, was der Markt glaubt. Das ist relativ banal.
Ja, was der Markt glaubt, nicht was der Markt...
Nein, es ist auch schon etwas anderes entschieden worden als das.
Es ist jetzt sehr technisch.
Notabene, es ist einfach eine Preiserwartung, oder? Es ist halt einfach...
Okay. Und, ich meine, wenn Sie, Grund,
wie soll ich sagen, wenn Sie ein Hotelzimmer in Zermatt bestellen wollen, für zwischen Weihnachten und Neujahr und es kostet 2'000 Franken, dann können Sie davon ausgehen, die sind ausgebucht, oder? Dann ist die Erwartung, das Hotel ist ausgebucht und wenn ich das Zimmer will, wenn ich eins will, dann muss ich halt das zahlen, was verlangt wird. Also in dem Sinn ist es eine Erwartung und nachher kann das Hotel gleich leer sein, warum auch immer, oder?
Aber wenn ja Daten fehlen, was ist denn der Grund, dass die Erwartungen sich jetzt wieder verändert haben? Was ist
ja, der Jerome Powell hat ein bisschen eine Aussage gemacht, quasi, wenn es Nebel hat und man nicht klar sieht, dann fährt man langsamer. Dann entscheidet man nicht. Dann ist man vorsichtig und
wartet. Dann machst du Leitzinssenkung?
Nein, dann macht man aber keine.
Ah, okay.
Das hat er eben gesagt.
Aha, so.
Genau. Und dann sind auch im Protokoll von der letzten Sitzung, die war Ende Oktober, gewesen, aus dem Protokoll sieht man, wer in diesen Gremien für und gegen eine Zinssenkung war. Und letztes Mal hat es ja eine Zinssenkung gegeben. Und in dem Protokoll sieht man, dass das Gremium recht gespalten war. Das ist eine kleine Mehrheit für. Und wenn das gespalten ist, dann ist quasi der nächste Zinsschritt weniger sicher, oder? Weil das Gremium durchaus kontrovers diskutiert, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und all das zusammen hat Unsicherheit erzeugt. Und per jetzt müsste man eigentlich aufgrund von der Evidenz eher erwarten, dass die Zinssenkung am 10. Dezember stattfindet. Aber es bleibt spannend.
Okay.
Es ist eine Prognose, es ist aber eine unsichere Prognose.
Aber wie sehr hat das jetzt für den Jahresabschluss, für das Portfolio am Schluss noch Einfluss.
Jetzt haben wir ja gesehen...
Also wenn nicht keine kommt, ist nicht so toll, oder? Es war eigentlich ein Preis gewesen.
Ja, es ist jetzt nicht ein Drama.
Okay.
Es gibt dramatische...
Sie sind so ruhig und entspannt.
Es gibt dramatische Sachen. Im Sinne von, wenn sich jetzt die Erwartungen jetzt halten bis zum Termin, oder? Jetzt ist es ein bisschen wackelig. Wenn sich die Erwartungen halten bis zum 10. Dezember und es gibt dann keine, oder? Dann ist halt so ein bisschen Enttäuschung, oder?
Ja.
Dann wird man sich fragen, warum haben sie keine gemacht, oder?
Ja.
Und je nachdem, was für eine Erklärung kommt und was nachher im Protokoll steht und dann später veröffentlicht wird, wird das der Finanzmarkt so oder so lesen. Vielleicht heisst sie nur, mehr wartet und dann kommt sie. Und dann ist das nicht so tragisch, wenn der Leitzins einen Monat länger bisschen höher bleibt. Wenn hingegen so eine Art eine fundamentale Neueinschätzung im Raum steht, dass sie sagen, ja, ist fraglich, ob jetzt weitere Leitzinssenkungen überhaupt noch opportun sind, oder?
Ja.
Dann gibt es eine fundamentalere Stimmungsveränderung, okay, was Zinserwartungen für die US-Notenbankpolitik betrifft, oder? Also in dem Spannungsfeld ist man ständig mit diesen Zinsentscheiden und vielleicht ist es ganz undramatisch und es kommt ein Zins, eine Zinssenkung zustande und dann haben die Finanzmärkte kriegen sie, was sie erwartet haben und dann ist das relativ unspektakulär. Aber vielleicht gibt es auch mal eine Überraschung.
Okay. Bleiben wir noch ganz kurz bei den USA, bevor wir dann zum Bitcoin wechseln. Die Krise mit Venezuela, das Säbelrasseln, ja, wie sehr hat das einen Einfluss auf die Aktienmärkte?
Also im Moment hat der Finanzmarkt keinen grossen Einfluss, zumal ja, die Energiepreise, der Gaspreis ist eigentlich wieder so tief wie vor dem Ukraine-Krieg. Mhm. Der ist wieder oben runtergekommen, auch vielleicht in Erwartung von einem unwahrscheinlichen, aber durchaus vielleicht möglichen Friedensabschluss, oder? Also der Friedensvertrag.
Aber das ist in der Ukraine?
Das ist Ukraine, aber das ist wichtiger für die Energiemärkte.
Okay. Also Venezuela und die Aktivitäten gegen Drogenkartelle, wo ist der Trump?
Klar, es wird die US-Armee hat Präsenz in der Karibik massiv erhöht, hat jetzt irgendwie logistische Basen in der Dominikanischen Republik, oder? Und haben doch ein bisschen carte blanche, um da jedes verdächtige Schiff einfach zu zerstören, oder? Ist auch sehr fragwürdig, dass man die Besatzungen einfach liquidiert. Ohne grosse Abklärungen. Aber das Parlament in den USA tut ja so Sachen auch untersuchen. Oder? Das ja so, die Opposition findet es natürlich nicht so.
Aber wenn es jetzt wirklich so weit wird kommen, dass Militärschläge gegen das Land Venezuela stattfinden, gegen die Regierung Maduro, hätte das einen Einfluss? Wäre das. Ja, ich weiß nicht.
Ist halt die Frage von der Instabilität, die in Venezuela genau, möglich wäre. Das kann ich jetzt im Moment
nicht. Also Sie haben das nicht auf dem Radar, wenn Sie die Beurteilung spielt keine Rolle.
Es ist jetzt für das Geschehen an den Finanzmärkten
okay. Nicht
weit
da ist oben in
der Agenda. Ja. Da ist jetzt sicher, was jetzt in den Friedensbemühungen von den USA läuft, mit der Ukraine sicher dominanter als Thema. Geht ja auch um den Wiederaufbau. Heute zum Beispiel sind deutsche Rüstungstitel ein bisschen unter Druck gekommen, sind ein bisschen gefallen. Vielleicht auch, weil wenn sich die Situation entschärft und es gibt US-Friedensgarantien, ist vielleicht der Elan von den Europäern, also US-Sicherheitsgarantien, ist dann die Frage, ob der Elan von den Europäern die ganze Rüstungsausgaben gleich weiterzuführen oder nicht. Also, so Sachen werden in Frage gestellt. Oder? Und es steht viel auf dem Spiel. Oder? Die Frage ist, was ist die Sicherheitsarchitektur bezüglich der Ukraine? Wie viel Verantwortung möchte die USA noch übernehmen? Inwiefern ist das ein giftiger Kelch, ja, den Putin da reicht? Oder? Er will natürlich eine Lösung, die eine nicht stabile Ukraine erzeugt, oder einen nicht nachhaltigen Frieden, also mit einer nicht nachhaltig gesicherten Ukraine und einfach Zeit gewinnen und die Situation weiter destabilisieren. Das ist wahrscheinlich ein Ziel der Russen, dass dort einfach keine Ruhe eintrifft und dass die ausländischen Investitionen halt nicht in einem Umfeld von echter Stabilität können stattfinden können. Von dem her wäre ich jetzt sehr überrascht, wenn die Friedensbemühungen fruchtet. Aber es ist halt im Moment alles ein im Fluss. Aber das beschäftigt Finanzmärkte. Was jetzt in Venezuela passiert, glaube ich, ist jetzt weniger im Vordergrund.
Im Newsletter, den Sie einmal in der Woche veröffentlichen auf bkb.ch, haben Sie diesmal den Bitcoin.
Ja.
Hat mich ein bisschen überrascht, dass Sie es drin haben, weil Sie haben auch schon mehrfach gesagt in der Sendung, Bitcoin, das ist etwas, wo die BKB nicht abdeckt, nicht anbietet, schlichtweg deshalb, weil man das nicht beurteilen kann.
Ja.
Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich das ein bisschen populär ist, ist klar. Man liest in den Medien immer wieder von hohen Gewinnen, Renditen und jetzt liest man von hohen Verlusten. Der Bitcoin ist ja runtergefallen, ich glaube 30% oder seit Oktober.
Seit Anfang Oktober rund 30%.
Genau, und darum haben sie es wahrscheinlich reingenommen, weil sie merken, dass die Leute über das reden. Was ist da der Stand der Dinge bei Bitcoin? Oder ist es vielleicht anders? Ist es vielleicht sogar mittlerweile bei der BKB ein Thema?
Ja, also ich sage es so. Es ist eine Anlageklasse, die wir derzeit als nicht tauglich anschauen für ein Vermögensverwaltungsmandat. Oder wenn wir ein Vermögensverwaltungsmandat konstruieren, hat es ja alles Mögliche drin. Aktien Schweiz, Aktien Ausland, Obligationen, Immobilien, Edelmetall, vielleicht Rohstoff, Schwellenländer etc. etc. Und dort hat man halt einfach relativ jahrzehntelange Erfahrungen über Risikorenditeprofil, Es ist klar, dass Aktien und Obligationen Rendite abgeben im Normalfall. Man weiß auch ungefähr, wie hoch die Renditeerwartungen sind. Und es gibt auch ökonomische Gründe, nämlich die unternehmerische Bestrebung, Gewinn zu erzielen und das Bestreben von Schuldner, ihre Schulden zurückzuzahlen, damit sie auch in der Zukunft Schulden aufnehmen können. Also all diese Sachen sind relativ naheliegend, einfach und jedem erklärbar, warum sie für Obligationen und Aktien über Dividenden und Coupons und Kapitalgewinn Renditen erzielen. Warum ein Bitcoin irgendeine bestimmte Rendite soll erzielen in den nächsten 10 Jahren und wie hoch das die wird sein, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht 100%, vielleicht minus 50%, es ist einfach nicht möglich, aufgrund von irgendwelchen fundamentalen ökonomischen Überlegungen eine Erwartung zu bilden. Man kann sagen, beim Gold ist das vielleicht gleich, nur beim Gold hat man 10'000 Jahre Stabilität und Erfahrung und man weiß, dass Gold letztlich sicher die Inflation kompensiert, oder? Aus Tausenden von Jahren von Daten. Und man weiß, dass Gold irgendwie bei Nominalwert wie Geld letztlich eine Wertstabilität garantiert, die sogar stärker ist als die Bestrebungen von Notenbanken. Oder? Das ist einfach über Tausende von Jahren erhärtet. Beim Bitcoin hat man, ich weiß nicht, 20 Jahre. Und ich weiß es nicht.
Aber manchmal, wenn du jetzt so miteinander reden, hast du das Gefühl, wenn du keine Bitcoin hast, hast du alles verpasst.
Ich finde es faszinierend. Oder? Ich würde also vielleicht ein bisschen Geld investieren, aber wenn es sich verdoppelt, dann verkaufe ich es.
Was heißt bei Ihnen ein bisschen Geld?
Ja, vielleicht 1% von meinem Portfolio. Ja. Oder 2. Aber ja. So
wirklich, das ist ja Spielgeld.
Ja, da kann ich aber auch ins Casino. Oder? Das bin ich auch schon gewesen, aber da habe ich nicht ruiniert.
Das ist einfach ein bisschen. Würden Sie es wirklich gleichsetzen? Sie sagen, Bitcoin ist vergleichbar mit Casino.
Für mich schon.
Das ist Roulette.
Wenn jemand eine bessere Erklärung, und es gibt ja alle möglichen kreativen und weniger kreativen Erklärungsversuche, die mögen auch etwas haben. Ich finde es faszinierend. Das ist wahrscheinlich die.
Was ist denn faszinierend an Blockchain, also Technologie? Ja, oder?
Es gibt eine neue also Technologie.
Grundphilosophie
dahinter. Es gibt den Netzwerkgedanken dahinter, oder das Institutions.
Wo Banken
ersetzt werden. Genau, das institutionsfreie.
Sie müssen arbeiten. Dagegen sein. Ich meine, genau. Das ersetzt ja Banken.
Und dann doch die Hunderte von Milliarden an Wert, wo aus dem Nichts, das ist ja heute da. Das ist ja nichts gewesen und jetzt haben sie Hunderte von Milliarden an Wert. Woher kommt das? Das ist schon interessant, das ist ja total faszinierend, finde ich. Aber das setze ich nicht gleich mit, dort muss ich investieren. Das sind für mich dann zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Wie sehr ist das bei Ihnen, bei Ihren Kunden, bei den Beratungsgesprächen das Thema? Wie oft werden Ihre Berater gefragt, Sie haben da gehört, man kann mit Bitcoin Gewinn machen?
Soll man ja, ich würde sagen, Neugier und das Informationsbedürfnis ist viel, viel grösser als die eigentliche Bereitschaft, echtes Geld Ihnen zu investieren.
Ja, und also, wenn Sie es vergleichen mit den Tech-Titeln in den USA, die ja auch also unglaubliche Rendite haben.
Ja, aber die machen auch unglaubliche Gewinne.
Ist klar, aber wenn Sie es
Sie machen 30 Milliarden echte Gewinne pro Quartal, oder?
Es ist doch bei beiden Fällen das Gleiche.
Nein, ist nicht
das Gleiche. Doch, ich habe ja gar noch in meinem Fokus.
Entschuldigung.
Also, aus Sicht von dem, der das in den Medien liest, gehört ja dazu. Sowohl bei künstlicher Intelligenz, wie bei Bitcoin, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstand fast nichts davon. Und so geht es sehr vielen Leuten. Und ich komme doch jetzt zu Ihnen in die Kundenberatung, möchte Geld anlegen. Und meine Frage an Sie ist, wo spüren Sie mehr denn wirklich Investitionsbereitschaft? Ist das bei den Leuten bei Bitcoin oder ist das bei den Tech-Titeln? Weil bei beiden weiss man schlussendlich nicht wirklich, wo es endet.
Ja, das ist die Frage. Wissen Sie, wenn jemand eine Luxushandtasche anbietet für 5'000 Franken, da verstehe ich auch überhaupt nichts davon, wie man die herstellt, oder? Und warum, ich sehe auch nicht, warum das die jetzt so viel kosten soll oder nicht. Die wird gekauft und die Luxusgüterunternehmen, die machen auch schöne Gewinne und es funktioniert und es ist stabil. Und jetzt sieht man eine Nvidia, die seit 3 Jahren ein extremes Gewinnwachstum hat und im letzten Quartal 50 Milliarden Umsatz in einem Quartal mit 30 Milliarden Gewinn in einem Quartal. Echte, harte US-Dollar. Oder? Und die Erwartungen sind jetzt immer erfüllt worden und die steigen. Und jetzt sehen wir dann im vierten Quartal und im ersten Quartal vom nächsten Jahr, da ist einfach ein Produkt, das gekauft wird. Oder? Und natürlich hat man ein anderes Thema, nämlich ist die Bewertung gerechtfertigt? Oder ist die hohe Bewertung wirklich auf dem hohen Niveau gerechtfertigt oder nicht. Wie bewerte ich einen Bitcoin? Der macht keinen Gewinn, der macht keinen Umsatz, der hat keine Marge. Das ist einfach letztlich ein Markt, der gekauft und verkauft wird und dann kann das 100% steigen und 30% fallen. Hm.
Also es ist eigentlich aus Ihrer Sicht unverantwortlich.
Und die Erklärungen kommen ja immer im Nachhinein. Es sagt ja niemand, ja, jetzt ist er hoch und jetzt müsst ihr wieder korrigieren. Ja. Es ist eigentlich immer im Trend, oder? Wenn er steigt, dann heisst es, ja, er steigt.
Und ist das etwas, das immer so wird bleiben?
Ja, so gut.
Ich weiß es nicht. Die
Chance für bessere Erklärungen ist immer da. Ich sage nur, ich weiß es nicht. Das heisst ja nicht, dass man es vielleicht irgendwann anders versteht. Das ist wirklich eine Herausforderung.
Ja, ich meine, Sie sind der Vollprofi. Wenn Sie es nicht können erklären können, dann wird es
wahrscheinlich Leute geben, die noch ich habe mich wirklich, wissen. Wir haben uns wirklich interessiert auch für Erklärungen von anderen. Und vielleicht, es gibt ja Unternehmen, wo die Kryptowährungen sehr aktiv bewerben und anbieten. Sie wollen ja gerade, dass das quasi in einer Pensionskasse ein paar Prozent Allokation dann irgendwann mal gibt. Oder? Dass man sagt, man muss das haben. Ich bin jetzt halt eher skeptisch. Ich finde halt, beim Anlegen sollte man konservativ sein. Es ist ja nicht ein Kinderspiel, es geht um Lebensersparnis. Da kann man nicht einfach, ja, es könnte funktionieren, probieren wir mal. Also das ist dann zu wenig, finde ich. Also das ist keine gute Begründung, oder? Und in dem Sinn ist, glaube ich, Vorsicht die Mutter der Porzellankiste bei diesem Thema. Ohne dass in irgendeiner Form abwertend oder spöttisch oder so wie das bezeichnen. Aber ich finde, da muss halt jeder für sich überlegen, wie risikobereit und vertrauensvoll er bei dem Thema will sein. Und ich kann mich durchaus irren und ich bereue das in 10 Jahren, dass ich so rede. Aber da bin ich halt vorsichtig gewesen und im Nachhinein zu vorsichtig. Aber ganz ehrlich, lieber so als umgekehrt.
Ja, sehe ich persönlich auch so. Reden wir zum Schluss noch über den Ausklang vom Jahr, über die Anlageperformance. Das ist ja Teil des Newsletters. Wir haben heute den 1. Dezember, wir sind also im letzten Monat. Das ist bald wieder Weihnachten. Wenn ich die Bilanz, die Sie aufzeigen, richtig verstanden habe, sind Sie mit Ihrer Performance zufrieden? Sie sind etwa bei 2% jetzt, ist es richtig? Oder,
nein, es ist...
Also November ist gut gewesen jetzt und wo stehen Sie jetzt?
Die 2% stehen in meinem Artikel. Sie beziehen sich darauf, dass der Alleindruck der November,
okay,
wo jetzt vorbei ist.
Ja.
Heute ist der erste.
Aber wie viel Prozent?
Hat 2%
Marge, respektive
der November Marge. Hat nochmal 2% eingeschenkt.
Ah, okay,
wow. Das ist wunderschön. Das
wunderbar.
Ist jetzt sind wir bei rund 10% mit einem Risikoprofil ausgewogen.
Das ist ja Wahnsinn.
Und das ist mehr als doppelt so viel wie erwartet.
Und das ist, bevor Sie noch Gebühren abziehen und alles und noch Ihre Kommission abziehen und so?
Ja, ich würde sagen, das ist eher brutto.
Okay.
Aber nicht
bei 10%. Nein, aber das ist ja wirklich gut, ja, oder?
Genau.
Ja.
Und nicht bei 10%. Und das ist per heute und das ist soweit sehr gut.
Das ist
und,
sehr, sehr gut.
Jetzt bin ich gespannt auf den Dezember. Es fehlen noch 4 Wochen.
Gibt es irgendetwas, wo das könnte noch...
Ja, hunderte von Sachen gibt es
immer. Aber etwas, das Sie besonders im Auge haben? Dezember haben wir schon besprochen, Leitzinssenkung, die vielleicht nicht kommt.
Wir haben ja über die Blasenbildung, die potenzielle geredet und
die Anomalie. Die kommt im Januar.
Gut, vielleicht kommt die im Januar. Man weiß es nicht. Also das ist sicher ein Thema, ob jetzt nicht das zu gut gelaufen ist. Dann gibt es immer wieder Sachen, die halt nicht antizipierbar sind. Also, wir haben halt den Jahresblick, oder? Das volle Jahr.
Aber ein entscheidendes Datum, das jetzt noch kommt bis Ende Jahr, wo entscheidend ist.
Also ich glaube, der 10. Dezember ist es nicht. Und ich würde sagen, wenn wir dann nach dem 10. Dezember den übernächsten Podcast machen, dann hoffe ich, dass man so ein bisschen spekulieren kann, dass das Jahr durch ist. So Mitte Dezember.
Gut.
Ist meistens ein bisschen ruhig.
Eine Frage habe ich noch, weil du mich sehr überrascht war. Sie schreiben im Newsletter, die 2%, die Sie im November gemacht haben, sind genau wegen erfolgreichen Investments in Einzeltitel.
Jawohl.
Da bin ich sehr hellhörig geworden, weil Sie sagen ja immer, man sollte nicht in Einzeltitel investieren. Ja,
nicht einfach so.
Aha.
Wir haben ja zwei so quasi algorithmisch basierte Strategien für Aktien Schweiz und Aktien Welt. Und die Aktien Welt-Strategie hat der Index um 3% geschlagen. Aber wir haben natürlich nur einen Teil Aktienwert.
Okay, aber welche Einzeltitel haben Sie denn gekauft?
Das würde das weiß ich nicht einmal. Das wechselt im Wochentakt, oder? Das ist ein relativ dynamischer Prozess.
Aber das machen Sie ja selber hier im Team, oder? Sie dann das
auswählen mit Hilfe von einem Spezialistenteam, wo uns der Algorithmus, spannend. Die betreiben den Algorithmus.
Ja, aber Sie haben wirklich jetzt im November immer in den Einzeltitel investiert?
Wir sind das ganze Jahr schon in Einzeltitel investiert, aber wir haben einfach eine Rotation, oder? Wir haben quasi nie, ist wie beim Eishockey, das ist...
Powerplay.
Genau, sind
ganz mit,
weiß nicht, wie viele Eishockey-Spieler
aber können Sie wissen jetzt nicht, welche Sektoren oder so jetzt gut gelaufen sind im November, wo Sie drin sind?
Ja, offenbar hat es gestimmt, weil wir ja den Index übertroffen haben. Also offenbar sind wir in der richtigen Sache gewesen, ich meine, dass auch Tech-Sachen drin sind. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass das Produkt, also das Ergebnis, die Mannschaft hat gewonnen. Okay, und wunderbar. Ich weiß aber nicht, wer Goal geschossen hat.
Ja. Wenn es mal Gelegenheit gibt, das genau. zu erfahren, wie man das macht, wie man das bewertet, ich glaube, das wird sehr viele Leute auch interessieren.
Genau, aber es ist nicht einfach so eine, aus diesen und diesen Gründen ist jetzt die Aktie super und dann halten wir die mal ein Jahr und dann schauen wir, sondern es ist wirklich so eine Art wie ein Quartett, oder? Also, wo man gegeneinander durchspielt und dann gewinnt halt die und nach drei Wochen geht die wieder raus, kommt die nächste und so. Es ist halt ein systematischer Prozess und nicht so ein Expertensystem, wo mit schönen Geschichten sagt, welchen Titel das man haben muss. Oder an das glaube ich ein bisschen weniger. Für so eine Portfolio-Optimierung.
Genau. Gut, Herr Merino, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen.
Vielen Dank, Herr Keller. Merci.
Das war es gesehen vom Prime Invest. Ihr könnt die Sendung abonnieren, einerseits auf YouTube, da könnt ihr die Sendung schauen, wenn wir da zusammen diskutieren. Ihr könnt sie auch los als Podcast, abonnierbar auf Apple Podcasts zum Beispiel oder Spotify. Und ihr findet alle Sendungen selbstverständlich schön chronologisch aufgeschaltet auf primenews.ch. Ich danke fürs Interesse und wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Ade miteinander.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.